Herzlich willkommen zum sechsten Podcast aus dem Aufland Verlag, liebe Hörerinnen und Hörer. Landschaft ist vom Menschen angeeignete Natur. Sie ist unser Lebensraum. Aber das Unbehagen daran, wie wir unsere gesellschaftlichen Naturverhältnisse gestalten, wächst. Zu offensichtlich sind die nicht beabsichtigten, oft widersprüchlichen und wohl auch nicht mehr korrigierbaren Nebenfolgen unserer Art zu wirtschaften und zu leben. Haben wir die nötigen Begriffe, um unsere Naturbeziehungen neu zu denken und andere Perspektiven auf Natur und Landschaft zu gewinnen? In seinem Anfang diesen Jahres im Aufland Verlag erschienenen Buch »Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken« lässt sich Kenneth Anders auf diese Frage ein und unternimmt die Denkanstrengung, seine individuellen Naturverhältnisse entlang eigener Beobachtungen und Erfahrungen neu zu ordnen. Die Leipziger Zeichnerin Johanna Benz ist dieser Anstrengung gefolgt und hat den Text trefflich und humorvoll illustriert. Der Autor hat sein Buch eingelesen und wir laden Sie ein, seinem Selbstversuch zuzuhören. Heute beginnen wir mit dem ersten von insgesamt 5 Teilen dieser Lesung. Hören Sie nun die Kapitel 1 bis 4 des Buches »Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken« von Kenneth Anders.
Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken. Eine Sprachverwirrung. Es gehört zum Lebensgefühl der Gegenwart, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung ist. Seit Jahrzehnten wird unser Naturverhältnis dafür verantwortlich gemacht. Aber etwas hat sich verändert. Heute geht es nicht mehr nur um einen rauchenden Schornstein, für den ein Filter gebaut werden sollte. Der gehört fast zu einer gewohnten Erfahrung der Zerstörung. Der Bergbau hinterließ kahle Halden, der Tagebau und der militärische Übungsbetrieb schufen kleine mitteleuropäische Wüsten. Und in den 80er Jahren vernichteten die Emissionen der Kraftwerke so manche Waldfläche in den Mittelgebirgen. Aber was einst als Umweltverschmutzung wie ein lokal eingrenzbares und technisch beherrschbares Ärgernis behandelt wurde, erscheint heute als unentrinnbare Komplexität, deren zentrales Problem wir selbst sind. Junge Menschen wachsen heute mit so gravierenden Zweifeln an unserer Gesellschaft, ja, an der menschlichen Konstitution selbst auf, dass ihnen jede Unbeschwertheit abhanden kommt. In das Erwachsenenleben gehen sie mit einer schweren Bürde. Schon immer verwehrt einem das Älterwerden die Rolle der Unschuld. Aber das Bewusstsein einer anthropologischen Sippenhaft gedeiht inzwischen sehr früh, weshalb die Wut auf das zivilisatorische Erbe dessen produktive Aneignung durch die nächste Generation erschwert. Die alten Bücher werden beiseite gelegt, als seien sie befleckt. Und auch in der Gegenwart gibt es kein Licht mehr. Die Komplexität unseres Stoffwechsels mit der Natur wirkt überall. Die Ausstiegsfantasien des 20. Jahrhunderts zünden nicht mehr. Das beeinträchtigt auch den Genuss dieser Welt. Vielleicht liegt es an dieser Belastung, dass Lust, Neugier und Freude nicht eben zu den Kennzeichen der jungen Kultur zu gehören scheinen. Besonders unangenehm wird so eine Situation, wenn es nicht einmal gelingt, die Widersprüche, in die wir uns begeben haben, gut zu beschreiben. Es entsteht keine gedankliche Ordnung, die Anteilnahme und Liebe stiftet, die wieder neues Denken freisetzen könnte und wissensdurstig macht. Die Vergangenheit scheint durch eine Verwirrung der Sprache, in der wir unsere Naturverhältnisse beschreiben, als Lernmenge gänzlich auszuscheiden. Man klagt die bisherigen Menschen an, denn erst ihr Fehlverhalten scheint uns ja in die missliche Lage der Gegenwart gebracht zu haben. Geradezu beleidigt macht man den Vorfahren oder den Älteren ihr Leben zum Vorwurf. How dare you? Dieser in den Medien gefeierte Ausruf der jungen schwedischen Aktivistin sollte reinen Tisch machen. Ein derartig reiner Tisch bedeutet aber auch, es ist nichts mehr da, worüber man sprechen könnte. Was bleibt, ist die Proklamation. Es legt kein gutes Zeugnis von unserer Diskurskultur ab, dass so viele Erwachsene dennoch applaudiert haben, statt zu antworten. Ein Vorschlag zur Ordnung der Begriffe. In diesem diskursiven Dilemma sprechen wir viel von Ressourcen. Von der Industrie werden ressourcenschonende Verfahren gefordert und der Ressourcenverbrauch der gesamten Gesellschaft soll verringert werden. Wir fordern endlich besseres Recycling, Zero Emission und Kreislaufwirtschaft. Interessanterweise wird auch das Geld in dieser Terminologie beschrieben, denn gern spricht man von finanziellen Ressourcen. Wir beklagen den Wasserverbrauch unserer T-Shirts, den Benzinverbrauch unserer Autos und ganz allgemein den Naturverbrauch der Gesellschaft. Was diese Dinge miteinander zu tun haben, bleibt unklar. Das Gebot der Nachhaltigkeit hat sich unentwirrbar mit unklaren Bilanzen aufgeladen, denen jede Maßstäblichkeit fehlt. Mein Eindruck ist, dass die Unordnung beim Gebrauch der Begriffe maßgeblich zur Verwirrung und Verzweiflung beiträgt, die wir im Hinblick auf unsere Naturverhältnisse empfinden. Wir kriegen das Bild nicht scharf und kommen im Gespräch über uns und die Natur nicht weiter. Der genaue Blick auf den konkreten Fall wird von globalen Klagen getrübt. Auf der einen Seite wird zu viel in die Debatten hineingemehrt, auf der anderen Seite unterkomplex gedacht. Vor allem verliert man den eigenen Raum als Maßstab des Handelns. Obwohl es verständlich ist, das einst auf das stoffliche Holzaufkommen beschränkte Prinzip der forstlichen Nachhaltigkeit und damit auch die menschlichen Erwartungen an die Ressource Wald, um soziale und ökologische Dimensionen erweitern zu wollen, scheint doch der analytische Gewinn dieser Horizonterweiterung zweifelhaft, wenn man den Wald nicht als Teil der konkreten Landschaft betrachtet, aus der allein sich eine vernünftige Bilanz ziehen ließe. Aus der klugen und einfachen Idee einer vorsorgenden Wirtschaftsweise wurde die Suche nach dem idealen Wald, zum Teil mit verheerenden Folgen. Ideologische Prinzipien ersetzen heute vielerorts die standörtliche Vernunft. Die weltanschauliche Überfrachtung und Schematisierung richten in der Wirklichkeit Schaden an und erschweren zugleich die weitere Verständigung über unsere Erwartungen an uns selbst und an die Natur. Dieser Essay soll ein Versuch sein, etwas zur Verbesserung dieser sprachlichen Verwirrung beizutragen. Ich möchte hierzu einen einfachen Vorschlag machen. Der Kerngedanke besteht darin, Ressourcen von Sourcen zu unterscheiden und damit auch Gebrauch und Verbrauch klarer voneinander zu trennen und sorgfältiger zueinander in Beziehung zu setzen. Für die Erläuterung meines Ordnungsvorschlags stütze ich mich im Wesentlichen auf eigene Beschreibungen und ihre Reflexion. Die Bewirtschaftung bzw. der Gebrauch von Ressourcen und der Verbrauch von Sourcen, beides ist von Anfang an Teil der menschlichen Praxis. Zwischen beidem gibt es auch immer wieder Wechselwirkungen, sogar ein Umschlagen vom einen in das andere. Von beidem ist zudem nur sinnvoll, im Zusammenhang mit einem sozialen System zu sprechen, das sich die Natur aneignet, ein Individuum oder eine Familie, eine Kommune, ein Staat, vielleicht sogar einmal eine Weltgesellschaft. Soziale Systeme ändern sich, die Formen ihrer Naturaneignung auch. Ich hoffe, dass eine begriffliche Differenzierung die Möglichkeit schafft, jeweils akzeptable Formen für die Anwendung der beiden Strategien zu diskutieren. Denn meiner Überzeugung nach ist es uns verwehrt, eine von beiden Strategien gänzlich auszuschlagen oder zu unterlassen. Beides, das Verbrauchen wie auch das Bewirtschaften der Natur, hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Wir müssen besser und sorgfältiger darüber nachdenken, für welchen Bereich unserer Welt die jeweilige Strategie angemessen ist und welche Konsequenzen daraus erwachsen. Erfüllung, Dankbarkeit, Nahrung. Der Begriff Source ist kein richtiges deutsches Wort. Aus dem Englischen und Französischen wird er mit Quelle übersetzt. Bei diesem Wort denken wir an den Ursprung eines Gewässers oder an die Herkunft einer wissenschaftlich genutzten Information. Es ist merkwürdig, dass eine hochentwickelte Sprache kein geläufiges Wort für etwas ausdifferenziert hat, das doch ein wesentliches Merkmal vieler menschlicher Beziehungen zur Natur ist. Wir entnehmen ein stoffliches oder energetisches Etwas aus der Natur und führen es unseren Bedürfnissen zu. Diesen Vorgang nennen wir Verbrauch. Das Entscheidende an Naturaneignungen dieser Art besteht darin, dass wir selbst keine Verantwortung für das Vorhandensein der Source wahrnehmen. Das Woher der Source liegt im Moment des Verbrauchs außerhalb unseres Horizonts. Sie wird lediglich entdeckt und angeeignet. Diese Nichtverantwortung ist für das Sourcenverhältnis des Menschen zur Natur sehr wichtig. In vielen Fällen deutet sie auf ein eingeschränktes Sichtfeld. Wir stoßen auf das stoffliche oder energetische Potenzial der Natur wie Hänsel und Gretel, die hungrig im Wald ein Pfefferkuchenhäuschen entdecken, und wir fangen an zu essen. Dass wir uns selbst oder andere damit möglicherweise in Gefahr bringen, ist ein späterer Abschnitt der Geschichte. Während wir die Lebkuchen naschen, kann eine Hexe hinter dem Häuschen hervorkommen und uns in ihr Regime zwingen. Unsere elementare Verbrauchserfahrung ist die Ernährung, die uns als Kind zuteil wird, zuerst und meistens in Form des Stillens durch die Mutter. Durch die Muttermilch empfängt das Baby alles Lebensnotwendige. Und es ist gerade das Besondere an dieser Beziehung, dass sie idealerweise nicht nur eine Form der Nahrungsaufnahme darstellt, sondern zugleich Wärme, Nähe, Berührung und Kommunikation umfasst und somit auch den Charakter einer sozialen Beziehung annimmt. Beim Stillen eines Babys sind diese Aspekte noch nicht voneinander geschieden, was gerade darauf verweist, dass Sourcenbeziehungen nicht notwendig dumm, destruktiv oder eindimensional sein müssen. Die Ernährung ist auch später für den menschlichen Organismus ein reiner Verbrauchsvorgang. Wir verleiben uns etwas ein, verdauen es und scheiden die Reste wieder aus. Die Nahrung wird empfangen und selbst jene, die eigene Arbeit in deren Herstellung investieren, haben zu ihr ein Verbrauchsverhältnis. Gemüse, Fleisch, Getreide, Obst oder Eier, all dies kann nicht als Ressource bewirtschaftet werden. Einmal hergestellt oder vorgefunden, wird es einverleibt. Und zwar, nach Möglichkeit, mit Genuss. Es ist also nicht weit hergeholt, wenn die Wahrnehmung der Natur als einer umfassenden und uns ernährenden Quelle gerade in der Logik des Verbrauchs mit einer tiefen Verehrung ihres Reichtums einhergeht, der uns zuteil wird. Viele religiöse Figuren der Dankbarkeit gehen vom Wunder der Source aus. Zwar sind die schamanistischen Techniken in den Fruchtbarkeitskulten oftmals darauf gerichtet, dieses Wunder herbeizuführen, und sogar noch der 23. Psalm formuliert den Glaubensakt als zuversichtliche Erwartung an die Zukunft: Mir wird nichts mangeln. Dennoch ist die Dankbarkeit, die der Gläubige angesichts der Öffnung natürlicher, in der Regel zyklischer Sourcenströme empfindet und äußert, eine Haltung des Empfangens, des Staunens und des Bewusstseins, dass man beschenkt wird. Natur, die durch Aneignung zur Source wird, stellt also sowohl anthropologisch als auch entwicklungspsychologisch eine frühe Erfahrung dar. Es spricht viel dafür, dass sie die primäre Erfahrung des Menschen ist, sodass der in der Moderne beliebte Verweis auf die Naturverbundenheit vergangener Kulturen zwar berechtigt ist, jedoch nicht unbedingt ein Vorbild bei der Sanierung unseres modernen Naturverhältnisses darstellen kann. Mir scheint, dass die immer wieder geforderten Ressourcenbeziehungen die komplexeren und erst später entwickelten Formen unserer Naturaneignung darstellen. Die historischen Anthropologen werden es genauer wissen. Gesellschaftliche Sourcenbeziehungen als dominante Form scheinen mir unproblematisch, solange die Bevölkerungszahl so gering ist, dass der Verbrauch als Teilprozess des Ökosystems betrachtet werden kann. Es gibt allerdings Hinweise auf die Instabilität dieser Systeme. Sei es, dass die natürliche Dynamik dem eingespielten Metabolismus ein Ende bereitet, sei es, dass der menschliche Verbrauch das Ökosystem so verändert, dass dieser nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die drei gesellschaftlichen Strategien zur Bewältigung dieses Problems sind erstens die Umstellung auf eine andere Source im gleichen Ökosystem, Erdöl ersetzt Kohle, zweitens die Migration in ein anderes Ökosystem, die Suche nach neuen Jagdgründen, oder drittens die Umstellung des Metabolismus auf eine Ressourcenlogik, Sesshaftwerdung und Ackerbau. Bei der Herstellung von Nahrung können wir einen sehr schönen und direkten Zusammenhang zwischen Ressourcenbewirtschaftung, Bearbeitung des Bodens und Sourcenverbrauch, Genuss der Nahrungsmittel, erfahren. Sofern wir nicht als Jäger und Sammler leben, treten Source und Ressource hier als verschiedene Abschnitte des Lebensvollzugs in Erscheinung. Dankbarkeit für die Gabe der Natur, Klugheit in ihrer Nutzung, Überfluss und Mangel des Regens und der Ernte, Sparsamkeit im Verbrauch der Früchte und Wiederverwertung der Reste, Mist, Kompost, Abfälle, all diese Motive schlagen immerfort ineinander um, sodass eine Dialektik entsteht, aus der sich große Teile unseres kulturellen Vorstellungsvermögens entfaltet haben, von den biblischen Motiven der Saat und Ernte bis zum märchenhaften Schmaus am Tischlein deck dich, von der ländlichen Festkultur bis zur Idee, in der bäuerlichen Lebensform stecke ein Maßstab für das gelingende Leben überhaupt, was natürlich aus der Perspektive der nomadischen oder urbanen Kulturen gern bestritten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gebrauch und Verbrauch in getrennte Sphären auseinanderfallen und gar nicht mehr im Zusammenhang erlebt werden, nimmt allerdings mit der Verlängerung der Veredelungs- und Wertschöpfungsketten zu. Und ebenso wächst in diesem Falle die eingangs beschriebene Verwirrung über das menschliche Naturverhältnis. Meist versucht man, über bestimmte Merkmale des Produkts, Bio, Vegan, Nährwert, Zuckergehalt oder andere irgendwie ethisch anmutende Parameter, die verlorene Beziehung zur Nahrungsquelle wiederherzustellen. Es gehört aber eben zu den verlogensten Momenten unseres Landwirtschaftsdiskurses, dass er innerhalb der Warenlogik verbleibt und mit der Behauptung geführt wird, die Probleme der modernen Landwirtschaft, von der Biodiversität bis zur Nachhaltigkeit, vom Landschaftswasserhaushalt bis zur Bodenkultur, ließen sich einfach durch richtigen Konsum lösen, ergänzt höchstens durch ein paar Auflagen, Strafen und Fördermittel für die Landwirte. Eine Ware verschleiert den Charakter der menschlichen Naturaneignung, und zwar schneller, als wir ein Pfund Butter bitte sagen können. Wenn der gesellschaftliche Verbrauch des Essens wirklich wieder auf einer integren Ressourcenbewirtschaftung fußen und diese sogar verbessern soll, darf sich eine futternde und trinkende Gesellschaft eben nicht von der Nahrungsmittelherstellung entfremden, sondern die Landwirtschaft muss Teil des gesellschaftlichen Lebens werden, in der Kultur, in der Bildung, ja, auch in der alltäglichen Praxis, und sei es nur im Hauch einer eigenen Erfahrung, in der Bewirtschaftung eines Beetes oder im Füttern und Schlachten eines Tieres. Wer nicht weiß, wie man eine solche Beziehung aufbauen soll, fange einfach mit einem einzelnen Produkt an. Mit ein paar Eiern vom Direktvermarkter, einer Kiste Bier direkt vom Brauer oder mit Käse oder Wurst aus der Region direkt von den Erzeugern. Fragen Sie die Produzenten, ob sie schauen und verstehen können, und staunen Sie. Man wird sich Zeit für Sie nehmen und Ihnen zeigen, wie die Dinge gemacht werden. Der Optimismus des Marktes und der Wandel der Aneignungsweisen. Ein durchgehendes Prinzip der menschlichen Entwicklung ist die Dialektik von Technik und Source. Man braucht alle möglichen Werkzeuge, Behältnisse und Informationstechnologien. Bereits das nomadische Sammeln und Jagen war auf Jagdwaffen, Kommunikation und Konservierungsmethoden angewiesen. Die Aneignung der Source kann aber noch wesentlich aufwendigere Techniken voraussetzen, womit zu erklären ist, dass auch noch nach Tausenden von Jahren neue Sourcen entdeckt und dann angeeignet werden können. Von den entsprechenden Stoffen oder Energieformen hatte man oftmals auch früher schon Kenntnis, wusste allerdings nicht, wie man sie bergen und dem menschlichen Metabolismus zuführen sollte. Ein gutes Beispiel ist der Wind. Während er für weitgehend schutzlose Menschen in der Natur eher ein Ärgernis oder sogar eine Bedrohung darstellt, konnte er in der Seefahrt, in der Mühlenwirtschaft und heute in der Stromerzeugung zu einer Source werden, für deren Bestand oder Wirkung wir aber nicht verantwortlich zeichnen. Erst wenn die Nutzung einsetzt, können wir also sinnvoll von einer Source sprechen, die für uns existiert, sobald ihre Aneignung begonnen hat. Auch hier zeigt sich also, dass die Welt und ihre Elemente für uns nicht immer das Gleiche bedeuten müssen. Es kommt auf das Aneignungsverhältnis an, dessen Form und Gestaltung nur selten eine individuelle Angelegenheit ist. Eine seltsame Verkehrung dieser entlastenden Logik findet gegenwärtig im Klimawandeldiskurs statt. Winde, vor allem aber Stürme und Orkane, führen wir nun auf die menschliche Beeinflussung des Klimas zurück. Sie erscheinen also anthropogen, haben aber weder Sourcen- noch Ressourcencharakter. Sie treten uns vielmehr als eine Bedrohung gegenüber, die wir selbst hervorgebracht haben. Damit schließen wir an alte menschliche Ängste an, die in den Golems, Frankensteins und Androiden eine menschliche Gestalt gefunden haben. Aber die Bedrohung des Klimawandels ist nahezu gestaltlos. Das macht sie zu einem assoziativen Schwamm, der verschiedene Ängste aufnehmen kann, die möglicherweise aus ganz anderen Gründen gedeihen. Nur so kann ich mir erklären, dass ausgerechnet der Klimawandel die Gegenwart derartig aus der Fassung bringt. Immerhin gibt es auch andere Gefahren, die ebenfalls nicht von Pappe sind, die Gefahr eines Atomkriegs etwa, mit der ich groß geworden bin und die meines Wissens nicht kleiner geworden, sondern eher gewachsen ist. Ob eine Entität in der Natur Source oder Ressource ist, wird also nicht in jedem Falle, jedenfalls nicht ausschließlich von ihren Eigenschaften bestimmt. Bodenschätze, die sich einmaligen Ereignissen in der Erdgeschichte verdanken, können allerdings nur als Sourcen angeeignet werden. Sie werden geborgen, verarbeitet und verbraucht. Ihre Endlichkeit kann einen beunruhigen, allerdings hat die Menschheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eine restlos ausgebeutete Source in alternativen Verfahren durch eine andere Source ersetzt werden kann. Kohle ersetzt Holz, Öl ersetzt Kohle. Diese Substituierbarkeit begründet die Hoffnungen und Verheißungen der nomadischen Lebensformen ebenso wie den Optimismus des Marktes. Nichts ist unersetzbar. Kommt Zeit, kommt Rat. Dieser Grundsatz, auf die Ganzheit unserer Lebensgrundlagen bezogen, ist ohne Zweifel falsch. Auf einen bestimmten Teil unserer jeweils aktuell genutzten Sourcen ist er allerdings durchaus anwendbar. Hätte die Menschheit die Endlichkeit bestimmter natürlicher Güter von vornherein bis zur letzten Konsequenz durchdacht, sie hätte viele Schritte von vornherein unterlassen müssen. Immer wieder vertrauen wir darauf, dass wir die Begrenztheit der angeeigneten Güter zu einem späteren Zeitpunkt und mit einem veränderten technischen Vermögen bewältigen können, indem wir Ersatz finden. Diese Haltung ist auch eine Voraussetzung der Raumfahrt. Im Weltall warten unerschöpfliche Sourcen auf ihre Aneignung, auch wenn uns die Energiebilanz dieser Aneignung derzeit noch vor unlösbare Probleme stellt. Es wäre unsinnig, diesen Optimismus, der in einer anthropologischen Erfahrung wurzelt, für aus der Luft gegriffen oder illegitim zu erklären. Man weiß ja nie. Gegenüber den Bodenschätzen stecken in der Aneignung von Gewässern zwei verschiedene Möglichkeiten. In langen Phasen der Geschichte wurden Gewässer lediglich als Sourcen betrachtet. Wir entnahmen ihnen Wasser, Fische und Meeresfrüchte und entsorgten übrigens unsere Ausscheidungen und Abfälle in sie. Erst ab einem gewissen Punkt sehen wir uns vor die Frage gestellt, ob es nicht notwendig wäre, die Logik des Verbrauchs zu durchbrechen und die Gewässer zu bewirtschaften. Bei künstlichen Gewässern, etwa bei Karpfenteichen oder Kanälen, stellt sich diese Frage bereits seit einigen Jahrhunderten. Bei natürlichen Gewässern scheint sie dagegen erst seit vergleichsweise kurzer Zeit auf. Im Zeitalter der Globalisierung kommen wir zu dem Schluss, dass die Aneignung der Gewässer im Modus der Source für uns tödlich ist. Da das Wasser auf der Erde mehr als ein Stoff- und Energieträger ist, sondern vielmehr das wichtigste Medium unserer Ökosysteme bildet, darf es letztlich nicht in der Logik des Verbrauchs angeeignet werden. Der damit verbundene Sprung in der Reflexion zeiträumlicher Komplexität ist allerdings ungeheuerlich. Es ist zunächst kein Skandal, sondern durchaus nachvollziehbar, dass wir erst einmal damit überfordert sind. Zumal es erst seit kurzer Zeit Plastikmüll gibt, der sich im Gegensatz zu früheren Abfällen im Ökosystem nicht abbaut. Dass die Behandlung des landwirtschaftlichen Bodens in einer konsequenten Sourcenlogik zu Existenzproblemen führt, ist wahrscheinlich dennoch eine relativ frühe Erfahrung. Immer wieder mussten Menschen ihre Siedlungen aufgeben, wenn sie den Boden übernutzt hatten. Das Land tritt uns im Gegensatz zum Wasser als etwas Immobiles und schwer zu Ersetzendes gegenüber, dessen falsche Behandlung entweder dazu führt, dass es unfruchtbar wird und sich nur langsam regeneriert oder sogar gänzlich durch Erosion vernichtet wird. Deshalb kann vom Boden sinnvoll nur als Ressource gesprochen werden. Dass dennoch weltweit durch schlechte Bewirtschaftung, Versiegelung und Vergiftung in großem Umfang Boden verbraucht wird, ist einer der krassesten Fehler unserer Gegenwart, aus dem eine wichtige, vielleicht die zentrale Gefährdung des menschlichen Überlebens resultiert. Das Bodenproblem hat in den letzten Jahren, gemessen an der Biodiversität oder der Klimadynamik, vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhalten, was ein schwerer diskursiver Missstand ist, ähnlich der irregeführten und irreführenden Landwirtschaftsdebatte.
Sie hörten den ersten Teil der Lesung des Buches »Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken« von Kenneth Anders, erschienen im Frühjahr 2023 hier bei uns im Aufland Verlag. Die von Johanna Benz mit flinkem Stift illustrierten 160 Seiten kosten 13 €. Der zweite Teil folgt demnächst. Bleiben Sie uns gewogen.